Daniel war ein junger jüdischer Mann aus der königlichen Familie im weitesten Sinn, beziehungsweise aus einer Familie der jüdischen Aristokratie. Und er wurde von dem Babylonierkönig Nebukadnezar, das war der mächtigste Mann seiner Zeit, Babylonier waren das Weltreich damals, und er wurde nach Babel verschleppt, weil der jüdische König gegen Babel rebelliert hatte. Und gemeinsam mit Daniel noch ein paar andere junge Männer aus der jüdischen Elite. Und dann in Babel haben sie sozusagen 3 Jahre lang einen Sprachkurs bekommen und ein, naja, nicht ganz freiwilliges Auslandssemester. Haben dort studiert, wurden unterrichtet, auch verwöhnt mit dem Luxus, den der König zu bieten hatte an seinem Hof. Und das Ziel von dem Ganzen war, diese jungen Männer umzupolen und sie in den babylonischen Staatsdienst zu übernehmen als Berater des Königs. Und vielleicht könnte man das so vergleichen, wenn man heute denkt, mit einem jungen Christen aus einem behüteten Elternhaus, aus einer guten, bibeltreuen Gemeinde, der vielleicht sogar auf eine christliche Bekenntnisschule geht, also die alle an Gott glauben und die ihn ermutigen, für ihn zu leben, ihn zu lieben, die alle an eine Wahrheit glauben, an richtig und an falsch, dass es was Absolutes gibt, die alle geneigt sind, gute, gottgegebene Autoritäten und Ordnungen zu respektieren. Und dann geht dieser junge Mann raus in die Welt, zieht von daheim aus, geht von mir aus auf irgendeine säkulare Uni zu studieren, also in ein Umfeld, wo die Mehrheit der Menschen völlig anders glaubt als er und wo die Mehrheit der Menschen völlig anders lebt und völlig anders denkt als er und seine Familie und seine Gemeinde. So krass war das für diese jungen Männer. Wenn man heute denkt an das Umfeld in der Welt, die Menschen sind humanistisch, der Mensch steht im Mittelpunkt, wird gesagt, du musst dich frei machen von allen Autoritäten, die über uns standen, von allen Zwängen. Menschen denken, in unserem Bildungssystem ist Gott los, also ohne Gott. Leute sagen, wir brauchen ihn nicht, wir stehen da drüber. Ja, wir schaffen das, gell, gute Bob, der Baumeister-Mentalität. Wir schaffen das, alles, was wir wollen, ohne Gott, Unabhängigkeit, Emanzipation, der Aufklärungsgedanke, ja, alles durch Bildung. Befreit euch von dem alten Denken, hinterfragt alles, nehmt nichts als gegeben an, nichts als absolut, so Kritik als Grundprinzip des Denkens und des Studierens, Relativismus natürlich, es gibt nichts Absolutes, es gibt keine Sünde, also keine Zielverfehlung, wir schaffen uns unsere eigene Moral, mach das, was dir Spaß macht, mach du das, was du für richtig hältst. Leute, macht euch frei von all diesen alten, veralteten Wertvorstellungen und Traditionen. Hedonismus, lasst die Sau raus, lasst dir gut gehen. Hey, chillen, zocken, saufen, Party, gut essen, shoppen, Unterhaltung, Luxus, was immer die Welt anzubieten hat. Darum geht's im Leben. Es gibt nicht mehr. Lasst dir gut gehen, weil irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei und alles egal. Das ist so das Denken, wenn man in diese universitäre Welt eintaucht. Und Leute leben das auch vor, so alternative Beziehungsformen, freie, verantwortungslose Liebe, Partys, Drogen, Raves, Demonstrationen, Rebellion. War zumindest auf meiner Fakultät so, wo ich studiert habe, da war die Studentenvertretung so linksliberal, die haben eigentlich nicht wirklich studiert, die waren jede Woche auf einer anderen Demo. intellektuelle Hochmütigkeit und werden Versuchungen angeboten, vor die Nase gehalten. Hey, komm, zieh dir hier eine Nase mit, rauch den Joint mit, sauf mit. Hey, komm, lass uns ein Porno gemeinsam schauen oder irgendeinen Film, der grenzwertig ist. Ich habe da eine Bekannte, die ist scharf auf dich und lass uns abhängen, lass uns chillen, lass uns Zeit verschwenden. Stolze Diskussionsrunden, all diese Dinge, die an unser Fleisch appellieren. Babylonier haben gesagt, hey, bei uns könnt ihr was werden. Ihr jungen Männer aus Juda, aus der Provinz, bei uns könnt ihr was werden. Haben an den Stolz, an das Ego appelliert. Aber wenn ihr was werden wollt, dann müsst ihr euch anpassen. Also ihr könnt euch vorstellen, unter was für einem Druck, was für einen Anpassungsdruck diese jungen Männer, Daniel und seine Freunde, gestanden haben. Und unter einem ähnlichen Druck stehen unsere jungen Leute, wenn sie rausgehen in diese Welt, die so ganz anders tickt als wir, wenn wir biblisch geprägt sind. Und Daniel war ziemlich unvorbereitet. Oder wissen wir nicht, ob er unvorbereitet war. Vielleicht besser zu sagen, er war unvorhergesehen, versetzt worden in diese babylonische Welt, in dieses heidnische Reich. Aber wir haben im Vers 8 gelesen, die Einstellung Daniels, das war so unser Schlüsselvers aus dem ersten Kapitel. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht unrein zu machen. Daniel hatte eine Beziehung mit Gott. Daniel hatte sein Herz darauf gesetzt, ihm treu zu bleiben und weiter für ihn zu leben, egal was die anderen machen. Gegen den Strom zu schwimmen. Er hatte gebahnte Wege in seinem Herzen. Er war bestimmt. Und Gott hat ihn gesegnet mit Weisheit, mit Gunst vor dem König. Und er wurde tatsächlich in das Beraterteam des Königs von Babel aufgenommen, des mächtigsten Mannes der Welt. Und jetzt lesen wir weiter, wie die Geschichte weitergeht, im Kapitel 2. Und im zweiten Jahr der Regierung, das heißt zweiten vollen Regierungsjahr von Nebukadnezar, also Daniel war mit der Ausbildung fertig und dann so ziemlich gleich danach, in dem Zeitrahmen, da hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Also dieser König hatte Schlafstörungen, würden wir sagen. Wahrscheinlich nicht ungewöhnlich für einen Mann in dieser Position. Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Also all diese okkult angehauchten Ratgeber des Königs in dieser Zeit, die für ihn die Götter befragt haben und die Sterne gedeutet haben. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Da sagten die Sterndeuter, das ist jetzt so allgemein die Überschrift, also diese Gruppe von Beratern, zum König auf Aramäisch: König lebe ewig. Und hier fängt der aramäische Teil des Buches an. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Erste Kapitel, Anfang des zweiten Kapitels, bis zu dem Vers hier oder dem ersten Teil des Verses, wo es heißt, der König sprach auf Aramäisch, ist es in Hebräisch geschrieben und ab hier ist es dann in Aramäisch geschrieben, bis zum Kapitel 8, dann wechselt es wieder auf Hebräisch, vor allem weil es auch Prophetien sind über die Geschichte Israels, die Israel betreffen. Sehr interessant. Aber es passt eigentlich perfekt auf Daniel, auf einen Hebräer, der gebildet war in der aramäischen Sprache, ein Zweisprachiger, der des Schreibens kundig war auch. Da sagen die Sterndeuter zum König auf Aramäisch: König, lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir dir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern: Die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Nebukadnezar war ein antiker, absolutistischer Herrscher am Gipfel seiner Macht damals gerade und er gibt ihnen hier Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Also wenn der das Gefühl hatte, du bist auf seiner Seite, dann war er großzügig. Wenn er das Gefühl hatte, du verarschst ihn oder du bist irgendwie unloyal, dann hat er Geschnetzeltes aus dir gemacht und dich und dein Haus zu einem Denkmal in Babylon. So geht's jemandem, der den König verärgert, den der König irgendwie auf dem Kieker hat. So war der Nebukadnezar drauf. Also entweder du bist mit ihm oder du bist gegen ihn, es gab nichts dazwischen. Ja, heute vielleicht so Putin, Trump, Erdogan, Xi, Un, wie sie alle heißen, gell, haben so ein ähnliches Mindset. Entweder du bist für mich oder du bist raus. Und ich meine, leider gibt es auch immer wieder so absolutistische Pastoren, die so eine ähnliche Einstellung haben, was natürlich nicht dem Sinn Jesu entspricht. Jesus hat uns gesagt, im Reich Gottes geht es nicht um Herrschen, sondern um zu dienen, so wie Jesus gekommen ist, zu dienen und sein Leben zu geben für uns. Das bedeutet Größe im Reich Gottes, dienen und geben, nicht nehmen und herrschen. Ganz anderes Mindset. Im Dienst des Königs von Babel zu sein, das hatte viele Annehmlichkeiten und Privilegien, aber es war auch ziemlich gefährlich. Sehen wir hier. Und der König sagt, ja, ich will nicht nur, dass ihr mir eine Interpretation gebt von meinem Traum, ich will, dass ihr mir den Traum selber erzählt vorher. Dann weiß ich nämlich, dass ihr auch fähig seid, ihn richtig zu interpretieren, weil wie weiß ich das sonst? Ne? Wenn es mir selber nicht bewusst ist, kannst du mir alles erzählen. Ich hatte die Diskussion auf der Uni mit den Leuten auf der Psychologieabteilung, die waren ziemlich auf Freud abgefahren in Wien. Und es ist ja immer mit Unterbewussten, ne? Und Unbewussten. Ne? Also irgendein Psychologe erzählt dir, was bei dir abgeht, was dir nicht bewusst ist. Und ich habe immer gesagt, ja, ihr könnt mir doch alles erzählen. Dann so interessante Diskussionen. Ne? Woher kann ich wissen, dass deine Interpretation die richtige ist? So ähnlich denkt der König hier. Und die Knechte sagen, sag uns den Traum, dann tun wir dir die Deutung kund. Der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, bleibt es bei eurer Verurteilung, denn ihr habt euch verabredet, lügnerische und trügerische Reden vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Also ihr spielt auf Zeit. Ihr wollt mich veräppeln, darum sagt mir den Traum und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung kundtun könnt. Nebukadnezar war in seinem zweiten Regierungsjahr, also noch ziemlich neu, als König und er hat hier diesen ganzen Beraterstab von seinem Vater geerbt und manche von diesen Weisen waren sicher ehrwürdige alte Männer. Aber es gab da sicher auch einige, die sich einfach so gerichtet hatten und die ein bequemes Leben gelebt haben am Hof des Königs und dem halt gesagt haben, was er hören wollte. Und Nebukadnezar will sich auf die Probe stellen und mal herausfinden, wer wirklich was taugt von diesen Schmarotzern oder von diesen Beratern und wer ein Schmarotzer ist. Also er wird hier so seinen Hofstaat ein bisschen ausdünnen. Die Sterndeuter, wieder ganz allgemein für die Gruppe, antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Also das ist für Menschen unmöglich. Und es stimmt. Und das bereitet jetzt die Bühne für Daniel und seinen Gott, den wahren Gott. Was diese Sterndeuter und Leute im Prinzip sagen, ist, ja, nur die Götter können es beantworten, aber wir haben eigentlich keinen Draht zu ihnen. Geben sie zu, ne? Die Götter, deren Wohnung nicht bei den Sterblichen ist, die so weit weg sind und oh, unmöglich. Ja, Daniels Gott ist anders. Und Daniels Beziehung zu seinem Gott ist anders. Daniel war jung. Daniel war neu im Team. Daniel war ein Ausländer. Daniel war gar nicht mit eingeladen, hier mit vor den König zu kommen. Die haben ihn gar nicht für wichtig gehalten, haben gar nicht an ihn gedacht. Vers 12 lesen wir, darüber wurde der König zornig und er grimmte sehr und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Also der König mochte keinen Widerspruch, keine anderen Pläne als seine Pläne und hatte hier kurz einen Prozess gemacht. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Also wenn der König zornig war, dann hatte niemand eine gute Zeit, war niemand sicher. Das war jetzt eine Krise, würdet ihr auch übereinstimmen für diese jungen Männer? Daniel und seine Freunde haben das nicht erwartet, hier am Beginn ihrer Karriere. Die haben ihr Studium erfolgreich beendet mit Auszeichnung, haben gerade ihren Job bekommen und jetzt sollen sie schon wieder abgesägt werden. Unschuldig, weil irgendwelche von diesen alten Herren über ihnen versagt haben und den Mund zu weit aufgerissen haben, ist jetzt der Chef auf alle wütend und hey Daniel, macht euch bereit, der Henker kommt gleich vorbei. Versetzt euch mal in die Jungs. Ganz schön kritisch. Aber unsere Krisen sind Gottes Möglichkeiten. Und das werden wir auch hier sehen. Wir sind nie allein. Und Jesus hat uns das versprochen. Dass er bei uns ist alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und Gott hat uns versprochen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also er wird alles zum Guten benutzen, wenn wir ihn nur lieb haben. Und so wird Gott diese Krise benutzen, um Daniel und seine Freunde in die Position zu bringen, die er für sie hatte, die er für sie wollte. Gott ist souverän. Er hat die Kontrolle. Wir können ihm vertrauen. Und es ist eigentlich schön, wenn du dich nicht selbst erhebst durch irgendwelche Intrigen oder politischen Manöver, sondern wenn Gott dich in eine Position bringt, die er für dich hat. Also lass es in seiner Hand, zu seiner Zeit. Vieles von dieser Geschichte hier ist eigentlich parallel zu Josef, habe ich mir gedacht, der auch unschuldig verschleppt wurde und dann erstmal ja, auch wieder unschuldig angeklagt im Knast war und ja, auch durch Träume, Gott hat ihn in die Position gebracht, wo er ihn haben wollte, um sein Volk zu bewahren in dieser Hungersnot, die damals war. Und schwierige Zeit für Josef, aber dann irgendwann, als er zurückgeschaut hat, am Ende, all diese Ungerechtigkeit, die ihm angetan wurde, konnte er sagen zu seinen Brüdern, ja, ihr habt Böses beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Es war Gottes Plan. Hat so den roten Faden gesehen. Ja, es war Gottes Plan, um sein Volk am Leben zu erhalten. Alles gut. Gott ist souverän, er hat die Kontrolle. Und das ist auch in unserem Leben so. Vers 14, da machte Daniel dem Ajoch, interessanter Name, gell? dem Obersten der Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Also sie haben sich gedacht, das ist wirklich so ein A. Einen klugen und verständigen Einwand, indem er dem Ajoch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Ajoch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Also König, gib uns jungen Hebräern eine Chance. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also sie haben ein Gebetstreffen einberufen. Den Jungs war es bewusst, dass sie es nicht alleine schaffen, sondern dass sie Gott brauchen. Und es ist wahr im Leben von jedem von uns, ob uns das bewusst ist oder nicht. Ihnen war es bewusst. Sie konnten da Abstand nehmen von dieser wir schaffen es, wir brauchen Gott nicht Mentalität. Gott ist tot Mentalität dieser Welt. Haben wir ein Gebetstreffen einberufen. Was ist unsere erste Reaktion, wenn wir Probleme haben in unserem Leben? Beten wir? Nutzen wir diesen Zugang, den wir haben zu unserem allmächtigen, allweisen Papa im Himmel? Sind wir abhängig von ihm? Sind wir uns unserer Schwachheit bewusst? Oder sind wir noch immer in dieser, ja, wir schaffen das, Bob der Baumeister-Mentalität dieser Welt? Ist ja sehr, spricht ja dem deutschen Denken, gell? Ja, wir schaffen das. So dass wir erstmal alles versuchen, was in unserer Macht ist, und dann, wenn am Ende, ganz am Ende, wenn alles nicht klappt, was wir so versuchen, wenn uns so das Wasser bis zum Hals steht, so als letzten Ausweg, dann noch ein verzweifeltes Gebet. Kennt ihr das? Oder geht es nur mir? So, manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich erstmal drauf losschaftel und versuche, die Dinge zu lösen und mache und tue. Und dann ganz am Ende, wenn ich merke, oh, alles klappt nicht, oh, ich könnte ja auch beten. Sind wir beeinflusst von der Mentalität dieser Welt vielleicht? Ich würde sagen, ja, gell? Also spätestens, wenn wir in die Schule kommen, werden wir beeinflusst von diesem Denken, vielleicht schon vorher. Medien, Filme. Ganz unschuldig, ne? Die kleine Prinzessin in den Disney-Filmen, die eine rebellische Einstellung hat gegen ihre Eltern, die sagt, ich brauche euch nicht, ich schaffe das alleine, ich brauche niemanden, ich werde es euch zeigen. Oder der Vicky, der durch Nachdenken zu den schlauesten Lösungen kommt, der eigentlich viel schlauer ist als seine Eltern, gell? Oder Bob, der Baumeister, der sagt, ja, wir schaffen es. Er ist sehr subtil, sehr unschuldig, vielleicht auch unabsichtlich. Ich meine, diese Filme werden ja nicht unbedingt von Christen mit einer biblischen Weltanschauung produziert. Und ja, ihr Denken spiegelt sich halt wieder in dem, was sie da machen. Oder man sieht kaum Helden in Kinderfilmen, die mal beten und mal innehalten und Gott fragen, was sie tun sollten. Und dann haben die Kinder natürlich uns als ihre Vorbilder, die wir oft auch noch so geprägt sind von den Denken der Welt. Ne? Wie gesagt, die drauf losschafteln und dann ganz am Ende, wenn gar nichts mehr geht, dann vielleicht nochmal beten. Oft selbstgenügsam, unabhängig sind wie diese Welt. Also ob ihr auch diesen Spruch kennt, so meiner Generation war das, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, war so ein Spruch. Völliger Quatsch. Das ist weltliches Denken. Ora et labora, haben die christlichen Mönche gesagt. Also bete und arbeite. Gehört beides zusammen. Ja, Gott wirkt im Normalfall nicht unabhängig von uns. Er will uns gebrauchen, das ist wunderbar. Das ist ein Vorrecht. Er sucht Menschen, die ihm verfügbar sind, die er gebrauchen kann, um seinen Willen zu vollbringen. Und er hat uns unsere Gaben und er hat uns unseren Verstand gegeben und die dürfen wir auch einsetzen. Aber ora et labora, also zuerst beten. Fang mit Gebet an. Und dann geh aus dieser Beziehung an die Arbeit. Ja, wir schaffen das. Das ist die richtige Perspektive, gemeinsam mit ihm. Er schafft es durch uns. Gott ist nicht unser Notnagel irgendwie. Nee, Gott ist unser Papa. Gott ist unser Freund. Gott ist unser Herr. Er ist unser Leben. Er ist eine Person. Wir dürfen mit ihm leben und ihn durch uns leben lassen. Christus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das ist unsere Kraft. Das ist unsere Befähigung. Und Gott wartet oft darauf, dass wir ihn bitten. Jakobus sagt uns zumindest, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Lies mal weiter im Vers 19. Darauf wurde ihm dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Was immer eine Nachtvision ist. Hat er geschlafen und was im Traum gesehen oder er ist aufgewacht nachts und hatte plötzlich dieses Bild vor Augen von dem Traum oder wie immer das genau gelaufen ist. Aber Gott hat es ihm offenbart. Und was war seine Reaktion, also Daniels Reaktion? Da pries Daniel den Gott des Himmels. Also Gott antwortet, Gott wirkt und Daniel antwortet und reagiert mit Lobpreis. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt dem Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, also was nicht verborgen ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Also er allein hat alle Weisheit und hat alle Kraft und Macht. Er weiß es am besten. Er kann alles tun, was er will. Er hat keine Begrenzungen. Gott allein ist souverän. Er hat die ultimative Kontrolle. Nicht der mächtigste Mann dieser Welt, nicht Nebukadnezar oder die Herrscher unserer Zeit. Gott hat die Kontrolle. Und alle Weisheit, betet Daniel hier, kommt letztendlich von ihm. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Er hat uns mit Vernunft begabt, mit der Gabe zu denken. Und er lässt uns darüber hinaus persönlich Anteil haben an seiner Weisheit und seiner Kraft. Sieht, Daniel betet mir. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und dass du mich hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Da ist eine persönliche Beziehung da, da ist eine persönliche Interaktion da zwischen Gott und Daniel. Gott, der Daniel begabt mit übernatürlicher Weisheit und übernatürlicher Kraft, zusätzlich zu dem, was er ihm natürlich schon geschenkt hat, so diese allgemeine Gnade, die Gott für uns Menschen hat. Und Jakobus sagt uns, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er bitten, also Gott bitten, der allen willig gibt. Wie gesagt, Kolosser 2, Vers 3, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wenn wir auf Jesus schauen, auf sein Vorbild, da sehen wir Weisheit in Person. Was würde Jesus tun? Das ist eine gute Frage in unserem Leben. Zurüstung, Kraft, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ist nicht gut, dass wir ihn als unseren Freund und als unseren Vater haben? Vers 24. Deshalb ging Daniel zu Ajoch hinein, den der König eingesetzt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm so: Was die Weisen von Babel betrifft, bringe sie nicht um. Führe mich aber vor den König, damit ich dem König die Deutung kundtue. Da führte Ajoch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilt. Will der Ajoch, der denkt an die Belohnungen und baut sich da ein bisschen mit ein, gell? Das alte Schlitzohr will hier mitschneiden, sagt, ich habe einen Mann gefunden, der dir die Deutung mitteilen kann. Vers 26, der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war, er hat sie ja umgetauft von dem hebräischen Namen, babylonischen Namen gegeben. Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Oh ja, König, du weißt, ich bin was Besonderes, ich habe tiefere Einsichten als alle anderen, ich habe es drauf, ich bin halt ein bisschen geistlicher als die anderen. Hat Daniel das gesagt? Nee, er hat sich nicht dem Ajoch angeschlossen, der so den Weg der Welt, seine eigene Ehre gesucht hat. Sondern was sagt Daniel? Vers 27, Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise und Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter, Profis in diesem Bereich, dem König nicht kundtun. Kein Mensch kann das. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Also Daniel gibt Gott die Ehre für das, was er getan hat. Versucht nicht mal ein bisschen mitzuschneiden davon. Sehen wir auch im Neuen Testament Petrus und Johannes, als Gott durch sie den Gelähmten geheilt hat, der da an der Pforte des Tempels gesessen ist in der Apostelgeschichte 3. Und die Leute waren so, oh! Und Petrus sagt, was seht ihr so gespannt auf uns? Als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Nee, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das ist hier passiert. Und im Kapitel 4 predigt er dann weiter und sagt, in keinem anderen als Jesus ist das Heil. Und ich denke an Paulus, Apostelgeschichte 14, nachdem Gott den Paulus gebraucht hat, um dort einen Gelähmten zu heilen in der heidnischen Stadt Lystra, das ist in Vorderasien. Da wollten die Bewohner ihn und den Barnabas, der ihn begleitet hat, als Götter verehren. Und sie haben das nicht angenommen. Da lesen wir in Vers 14, Apostelgeschichte 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, also sprangen hinaus unter die Volksmenge, also fast gewalttätig, ne? Sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, was tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr. Verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Keine Ehre mir, Gott allein die Ehre, soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre, das ist die richtige Haltung. So ganz anders als so viele von diesen Heilungspredigern, die wir heute sehen, im Fernsehen vielleicht, wahrscheinlich besonders die, die wir im Fernsehen sehen. Petrus hat nicht erstmal den Petrus Ministries International irgendwie gegründet und hat auch keine Spendenaufrufe gemacht für sich und seinen Dienst erstmal. Billy Graham hat mal gesagt, an Pastoren gerichtet, don't touch the women, Finger weg von den Frauen, don't touch the money, Finger weg von der Kohle und don't touch the glory, also Finger weg von Gottes Ehre. Das ist ein guter Rat. Bei Jesus drehte sich alles um den Vater zu ehren. Bei den Aposteln drehte sich alles um den Vater und um Jesus. Johannes der Täufer hat gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist eine gute biblische Haltung. Gott allein die Ehre. Stell dich nie selbst in den Mittelpunkt, in deinem Dienst oder in deinem Leben. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Vision deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Vers 29. Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde, also was in der Zukunft kommen wird. Und der die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, weil ich so super geistlich bin, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Nicht wegen mir, sondern Gott es einfach tun will. Du König, schautest und siehe ein großes Bild oder eine Statue. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach. Mal so ein Steinsturz, Felssturz würden wir heute sagen. Und zwar nicht durch Hände. Also er sieht scheinbar irgendeinen Berg und er bricht einen Stein oder einen Fels los. Nicht durch Hände, nicht von Menschen. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und es zermalmte. Da wurden sogleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Also ein Fels rollt in diese Statue und zerfällt zu Staub, wird zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen und der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr, das Getreide geworfelt. Also damals meist auf der Spitze eines Hügels oben, wo der Wind geblasen hat und dann haben sie gedroschene Getreide hoch in die Luft geworfen und die Spreu wurde weggeblasen vom Wind und Getreidekörner, die schwerer waren, sind runtergefallen. Also diese Statue, die aus diesen verschiedenen Metallen und Materialien wurde zu Staub zermalmt, der Staub wurde weggeblasen, sie waren nicht mehr da. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Mach mal das Bild rein. Ich habe ein Bild aus meinem Buch. Wir sehen im Kapitel 7 und in Kapitel 8 auch wieder mit anderen Bildern im Prinzip die heidnische Weltgeschichte sozusagen von diesen Weltreichen, die nach den Babyloniern kommen, prophetisch dargestellt. Nebukadnezar war das Haupt aus Gold. Babylonische Reich. Er hatte absolute Macht. Niemand hat seine Befehle hinterfragt. Es war das Weltreich zur Zeit Daniels. Nebukadnezar war am Höhepunkt seiner Macht. Das ist der Traum und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft und die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Vers 39, und nach dir wird ein anderer kommen, ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Das Medo-Persische Reich, das Babylonische Reich abgelöst hat als Weltmacht und erst erobert hat natürlich und dann abgelöst hat. Es war geringer, die Könige dieses Reiches hatten nimmer diese absolute Macht wie Nebukadnezar. Im Kapitel 6 werden wir sehen, dass der König Darius ein Gesetz, das mal erlassen war, nicht einfach mehr so selbst rückgängig machen konnte. Nebukadnezar war absolut, der konnte machen, was immer wollte. Der konnte seine Meinung ändern und machen, was immer wollte. Darius konnte das nimmer. Und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Nach dem Medo-Persischen Reich kam Alexander der Große, hat das mazedonisch-griechische Weltreich aufgerichtet. Und ein viertes Königreich wird stark sein, wie Eisen. Deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert. Wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Das römische Reich, das mit eiserner Gewalt die Welt erobert hat. Klammerbemerkung, die bibelkritischen Theologen sagen, es geht um das Babylonische, das Medische, das Persische und das Griechische Reich. Warum? Weil sie nicht an vorhersagende Prophetie geglaubt haben. Deswegen ist das Römische Reich für sie nicht passend, weil sie haben geglaubt, Daniel wurde im 2. Jahrhundert verfasst, nicht im 6. Jahrhundert, in dem wir uns hier befinden, wie Daniel sagt. Aber es passt nicht, weil die Meder waren nie ein eigenes Weltreich. Sie waren mit den Persern verbündet. Also wir haben hier zuletzt das Römische Reich, das alles zerschmettert, alles zertrümmert. Vers 41, und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Also Daniel sagt voraus, das römische Reich wird geteilt sein und es wird stark, aber auch zerbrechlich sein in diesem geteilten Zustand. Wir wissen, es gab das weströmische Reich, Hauptstadt Rom, und das oströmische Reich, Hauptstadt Konstantinopel am Ende. Also In diesem Bild von dieser Statue zeigt Gott dem Nebukadnezar die antike heidnische Weltgeschichte von der Zeit Daniels, also seiner Zeit an, bis zur Zeit des Römischen Reiches, bis zur Zeit des Messias. Zeigt uns, Gott ist der Herr der Geschichte. Er wusste alles im Voraus. Er hat die Kontrolle über die Menschen, er hat die Kontrolle über die Herrscher, er hat die Kontrolle über die Reiche. Er hat seine Finger im Spiel in der Geschichte. Vers 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und dieses Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg, Berge waren oft Bilder für Reiche im Alten Testament, in der prophetischen Sprache, der Bildsprache, von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, nicht von Menschen, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Und dann hat dieser Fels das Bild zermalmt, und dann wurde aus diesem Felsen ein großer Berg, der die ganze Erde erfüllt hat, also bildlich für ein Reich, das Reich Gottes. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist zutreffend. Das Reich Gottes wird alle weltlichen Reiche ablösen. Gott hat seine Finger im Spiel mit unserer Geschichte. Es ist seine Geschichte. Und dieser Stein oder Fels ist natürlich Jesus Christus, den wir sehen in diesem Bild, der im Alten Testament verheißene Messias, Retter und Herrscher. Galater 4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt im perfekten Timing. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Und das Interessante ist, Gott hat all diese vorhergehenden Weltreiche benutzt. In der babylonischen Gefangenschaft haben die Juden ihre Sehnsucht entwickelt nach dem Messias, nach Erlösung. Die Perser haben die Kreuzigung erfunden. Alexander der Große hat der ganzen Welt seine Sprache gegeben. Das hat die Verbreitung des Evangeliums und die Verbreitung der Bibel viel einfacher gemacht. Die Römer haben die ganzen Straßen gebaut, auf denen der Paulus dann gereist ist, um das Evangelium zu verkündigen, in der ganzen Welt zu verbreiten. Und zur vollkommenen Zeit, zum perfekten Zeitpunkt, hat Gott seinen Sohn gesandt. Gott hat die Kontrolle. Seinen Sohn gesandt für uns als Retter, um uns von unserer Schuld zu befreien, die uns von Gott trennt. Um uns zu versöhnen mit Gott, wenn wir es nur annehmen wollen. Um Gottes Reich aufzurichten. Jesus ist der Fels. Matthäus 21, da spricht Jesus zu den jüdischen Leitern seiner Zeit, die ihn abgelehnt haben. Und er sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, zum wichtigsten Stein, an dem alle anderen Steine eines Gebäudes ausgerichtet waren. Zitiert hier aus Jesaja 28. Und er sagt, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden. Zu den religiösen Leitern der Juden sagt er das. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Jesaja 8. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Das ist hier aus Daniel 2. Petrus, der Apostel Petrus zitiert es auch im 1. Petrus 2, er sagt, zu ihm kommen wir als zu einem lebendigen Stein. Das ist ein Bild für einen Menschen, dieser Stein, für eine Person. Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion, bei Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Also dieser Stein in diesem prophetischen Bild ist eine Person, durch den die glauben, gerettet werden und Teil von seinem Reich werden. Und die, die ihm nicht glauben, die Anstoß nehmen an ihm, die werden gerichtet. Geht um Jesus natürlich. Und ultimativ wird sein Reich, das heißt seine Herrschaft, bestehen bleiben. Und alle weltlichen, menschlichen Reiche werden vergehen. Er ist der König der Könige. Jetzt leben wir noch in der Zeit, wo es noch parallel ist. Denkt an Augustinus, die zwei Städte Lehre, aber ultimativ wird nur ein Reich bestehen, Gottes Reich. Und gesegnet sind die, die Teil davon sind. Bist du dabei? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Vertraust du ihm? Hast du dein Leben auf ihm gebaut? Bist du ein Stein in seiner Hand, mit dem er sein geistliches Haus aufbaut? Die Reiche dieser Welt sind oft so mächtig und so prächtig aus unserer menschlichen Perspektive. Und wir lassen uns manchmal ganz schön von ihnen beeinflussen und von ihrem Denken. Und es soll nicht so sein. Aber ihre Macht ist ihnen von Gott gegeben, für eine Zeit lang. Er setzt Könige ein, er setzt sie auch wieder ab. So ist auch heute noch. Also keine Sorge. Keine Sorge, Gott hat die Kontrolle. Er ist der König der Könige, der Herrscher über alle Herrscher. Ob ihnen das bewusst ist oder nicht bewusst ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und gesegnet sind die, die mit ihm sind. Ich denke an dieses Lied, das wir manchmal singen, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Jede Zunge wird ihn bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor ihm, das ist eine Tatsache. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Und das ist eine Einladung. Komm zu Jesus, lass dich retten. Sei ein Teil von Gottes Reich. Lass uns noch die letzten paar Verse hier zum Abschluss lesen. Vers 46, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Ganz schönes Bild, gell? Der mächtigste Mann der Welt demütigt sich hier zum ersten Mal. Und er befahl ihm, Opfer und Räucherwerk darzubringen. Das war natürlich sein heidnisches Denken. Der König antwortete Daniel und sprach in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Also Nebukadnezar hat hier seine erste Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wird nicht seine letzte sein. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke, so wie er es versprochen hatte. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Also der hebräische Jungspund ist jetzt plötzlich der Chef über alle. Haben die sehr geschätzt, werden wir auch noch sehen. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego, das sind jetzt die babylonischen Namen der drei Jungs, die wir vorher in ihren hebräischen Namen beschrieben gesehen haben, über die Verwaltung der Provinz Babel einsetze. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Gott ist Herr. Gott ist Retter. Und das ist auch heute noch. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Aber der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Amen. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Und nicht nur intellektuell, was wir über dich wissen, sondern dass wir eine Beziehung mit dir haben dürfen. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Weil er unseren Platz eingenommen hat an unserem Kreuz, da unsere Schuld bezahlt hat. Damit wir seinen Platz als Kinder und ja, Söhne und Töchter Gottes einnehmen können. Und das ist wunderbar. Vater, wir leben in so verrückten Zeiten. Und da ist es gut zu wissen, dass du die Kontrolle hast. Wenn wir das große Bild betrachten, sitzt du auf dem Thron. Und das tröstet uns und das stärkt uns. So Herr, lehre uns, aus dir zu leben, Herr. Befreie uns von allem falschen Denken, Herr, von allem Götzendienst in unserem Herzen, Herr, dass nichts uns wichtiger ist als du. Dass wir für dich leben, Herr, und erneuer du unser Denken, Herr. Mach du uns zu Menschen, die zuerst beten und im Gespräch, in der Beziehung mit dir alles angehen, was ansteht in unserem Leben. Jedes Problem, weil wir wissen, letztendlich bist du die Lösung. So halt uns nah bei dir, Herr. Füll uns mit deinem Geist. Stärke uns für diese Zeit. Mach du uns zu Lichtern, dass andere Menschen dich in uns sehen können und dass noch viele Menschen zu dir finden und dich mit uns anbeten in dieser verrückten Zeit, in der wir leben. Wirke du, Herr, wir wissen, dass du es tust, aber wir wollen dich auch darum bitten, Herr, wir wollen sehen, dass Menschen zu dir finden. Wir wissen, du hast jeden Einzelnen lieb und du willst nicht, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle dich kennenlernen, dass alle Leben haben, Leben in Fülle, Leben in Ewigkeit, Leben in Beziehung mit unserem Schöpfer. Und das ist wunderbar. Und dafür danken wir dir, Herr. So segne uns und begleite uns in Jesu Namen. Amen.